BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich. Wir sprechen heute übers Weggehen und übers Ankommen. Aus der Heimat in die Heimat. Bei uns zu Gast ist ein junger Mann aus der Oberpfalz, Eiko Geiss. Und er hat das gemacht, wovon ganz viele träumen. Er ist nämlich den Jakobsweg gepilgert. An einem Stück 3249 Kilometer zu Fuß. Stimmt die Kilometerzahl, Eiko?
Stimmt exakt. Guten Morgen und grüß Gott.
Servus, schön, dass du da bist. Über 3000 Kilometer zu Fuß laufen an einem Stück der Jakobsweg. Viele träumen davon, er hat's gemacht. Eiko Geiss aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz nochmal herzlich willkommen. 24 Jahre jung ist der junge Mann und in Schwarzenfeld geboren, aufgewachsen. Erzähl ein bisschen von deiner Oberpfälzer Heimat.
Aufgewachsen, würde ich schon sagen, eigentlich Zeit meines Lebens bin ich in Schwarzenfeld ansässig.
Was ist das für ein Örtle? Erzähl ein bisschen. Wie groß?
Schwarzenfeld ist das Herz der Oberpfalz, kann man sagen, geografischer Mittelpunkt. Und wir sind halt bekannt für unsere Karpfenzucht. Wir haben das Oberpfalzer Seenland. Ja. Zurzeit ist es immer sehr neblig, aber es ist ein schönes Fleckerl Erde.
Und da bist du auch im Verein aktiv, in den Vereinen aktiv, glaube
ich. Genau. Gell? Also ich bin jetzt bei Kolping und vor allem beim Trachtenverein. Und bin ich zweiter Vorstand. Und die Heimat und Kulturarbeit, den Erhalt von der Tradition, das liegt mir schon auch am Herzen und das ist generell wichtig und schützenswert und da müssten sich ein bisschen mehr Leute für begeistern. Wäre jetzt schon sehr toll, wenn da in die Richtung wieder ein bisschen mehr gehen wird.
Was hast du für einen Berufsweg gewählt für dich?
Wir haben eine große Molkerei im Ort und ich bin ein bisschen ein nischiger Beruf, ich bin im Labor. Ich schimpfe mich milchwirtschaftlicher Laborant. Ist quasi chemisch, mikrobiologisch alles dabei.
Das heißt, man muss die Milch untersuchen, die angeliefert wird, ob sie sich eignet, als Lebensmittel weiterverarbeitet
zu werden. Genau, das geht von der Milch bis zum Endprodukt, Luft, Wasser, Verpackungsmittel. Also ein sehr diverses Berufsbild. Man könnte jetzt zum Beispiel in andere Labore auch arbeiten, wo es nicht milchspezifisch sind, aber es ist halt wirklich komplett spezifisch. Mein Beruf ist komplett
spezifisch, ein schwieriges Wort.
Auf die Milch ausgerichtet, ja.
Was könnte denn in der Milch sein? Ich vermute, das ist ein Thema Antibiotika, wenn eine Kuh krank gewesen ist, dass ein Antibiotika gegeben werden müsste, dass man dann wahrscheinlich die Milch von dem Tier nicht verwenden darf, oder? Auf was
genau, musst du aufpassen? Das ist zum Beispiel ein Punkt. Das fängt allerdings beim Landwirt schon an. Bei uns sollte in der Regel nichts ankommen. Wenn doch mal was sein sollte, wird es aus dem Verkehr gezogen. Oder kann nichts passieren.
Also einfach eine Kontrollstelle, genau, dass die Lebensmittel, die dann dort verarbeitet werden, in Ordnung sind.
Genau, ich bin quasi Teil der Qualitätssicherung vor Ort.
Ich werde dich nachher gleich fragen, wie man das macht, dass man dann ein paar Monate raus ist aus dem Geschäft, weil das gehört ja auch dazu, wenn man so eine lange Wanderung wagt. Bist du denn ein passionierter Wanderer? Also bist du immer schon gelaufen oder wie kam denn diese Idee, ich laufe jetzt 3000 Kilometer?
Ich habe auch Großeltern im Schwarzwald, mütterlicherseits, und dadurch bin ich schon ein bisschen mit Bergen aufgewachsen und sind auch früher viel mit der Oma und Opa gewandert, zum Beispiel auf der Burgruine vor Ort. Ist jetzt nicht ganz so weit wie jetzt das, was ich heuer gemacht habe, aber man kann sagen, ich bin mit Wandern groß geworden.
Also bist du schon ein Läufer in dem Sinne?
Genau.
Ja. Weil ich glaube, ganz ohne Vorbereitung oder dass man da Bezug dazu hat, wäre es wahrscheinlich schwieriger oder müsste man fast abraten.
Ja. Ich sag mal so, wenn jemand losgehen möchte, meiner Meinung nach, erfahrungsgemäß, das kann ja jeder machen.
Ja, klar.
Und der erste Schritt ist und bleibt der schwierigste. Aber wenn man erstmal den ersten Schritt gemacht
hat. Bei allem, was wir tun, ja.
Das glaubt man gar nicht, wie leicht es wird.
Also, dann.
Ja, dann.
Ja, dann. Das glaube ich schon.
Aller Anfang ist schwer.
Das machen wir gleich dann ausführlicher ein bisschen. Du bist in der Kolping-Jugend oder Familie? Oder?
Kolping-Familie, ja.
Kolping-Familie, das heißt, ich setze auch eine Gläubigkeit mal voraus bei dir.
Ja. Exakt. Ja. Ich bin den Weg aus religiösen Gründen gegangen.
Was ist der Unterschied zwischen Wandern und Pilgern? Pilgern macht man immer auch mit religiösem Hintergrund. Ist das so simpel zu erklären?
Genau, also ich würde sagen, eine Wanderung ist für mich selber als persönlicher Freizeitspaß, so jetzt einmal.
Weil das Wetter schön ist, weil man den Berg sehen will.
Zum Beispiel. Einfach, weil man Freude drauf hat. Und Pilgern hat halt doch mehr einen ernsteren Hintergrund. Da geht es halt auch voll um die Beziehung zu Gott. Und Da steckt einfach viel mehr dahinter, was einen bewegt und antreibt. Und ja, das ist doch deutlich komplexer als das einfache Spaßwandern.
Mhm.
Ja.
Was war denn der Ausschlag für dich? Oder gab es einen Impuls, wo du gesagt hast, genau das will ich machen?
Das ist ganz lustig. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, 7, 8 Jahre. Mhm. Da ist mir nicht so gut gegangen. Und es war eine Eingebung von oben. Das ist mir auferlegt worden. Das ist, ich kann mir schlecht beschreiben, das ist nicht, okay, ich will das machen.
Mhm.
So war das nicht. Das ist mehr so, ich muss das machen. Da kommt kein Weg drauf vorbei. Und das ist, weil wenn du einen anpackt und anreißt, also dich in eine Richtung zeigt. Und ja, dann war eigentlich der Plan, die Überlegung, ja,
was?
Jetzt bist du in der Ausbildung, gut, machst die Ausbildung fertig, arbeitest 1-2 Jahre und dann schaust du mal, dass du das machen kannst. Wir sind ja doch relativ vernünftig, was das betrifft. So, dann war 2021 eigentlich mein ursprünglicher Plan.
Aha,
da ist dann Corona in die Quere gekommen und dann habe ich das nach hinten verschoben. Ich habe das bei der Arbeit quasi angemerkt gehabt, Jahre im Voraus, dass ich das machen möchte. Deswegen hat das mit dem unbezahlten Urlaub recht gut funktioniert. Dann habe ich mir gedacht, okay, Corona. Hat ja keiner gewusst, wie lange das geht.
Mhm. Dann
habe ich mir gedacht, 2024 wäre schon toll, wenn es vorbei wäre. Dann haben wir das mal so grob als...
Also du hast dir das Jahr schon mal so vorgenommen in 2024, da könntest du loslegen.
Mhm. Genau, das war quasi, könnte funktionieren.
Mhm.
Und dann habe ich das auch beantragt gehabt und das habe ich dann auch durchgebracht und ja, dann ist heuer losgegangen.
Wie bist du denn auf den Jakobsweg gekommen? Ich meine, der ist natürlich relativ präsent geworden durch das Buch von Habe Kerkeling, ja. Auch durch die Verfilmung dieses Buches. Dann auf einmal hat man hier und da und dort so kleine Etappen. Ich glaube, es gibt sehr viele kleine Jakobswege auch in Bayern, die dann alle diese Muschel tragen. Das sind halt quasi kleine Mosaiksteinchen vom großen Ganzen. Aber wie bist du drauf gestoßen? Du hättest jetzt auch einfach nur nach Lourdes fahren können und da dich ein bisschen umtun zum Beispiel. Oder in einen klassischen Pilgerort. Du hast gesagt, na, Jakobsweg muss sein.
Tja, so genau kann ich es gar nicht sagen, wie gesagt, aber mir ist von oben auferlegt worden. Mhm. Und weil es jetzt konkret war, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber das ist, es hat sich dann auf jeden Fall alles drauf ausgerichtet, so kann man es sagen.
Mhm.
Und auf Lourdes bin ich auch gegangen. Mhm. Das lag quasi mehr oder weniger auf dem Weg.
Lag auf dem Weg, gell? Wie man sich vorbereitet auf so ein dann doch Mammutprojekt und ob man da trainieren muss, ob man da spezielle Bücher lesen muss, ob es da eine App gibt, die einem weiterhilft, darüber sprechen wir gleich. Unsere Gästesendung Habe die Ehre heute mit Eiko Geiss, einem jungen Mann aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz, der den Jakobsweg gegangen ist. Und du hast gesagt, dass du das machen musst. Das war wie eine Art Eingebung. Das war für dich ganz klar. Du hast dann für dich den Zeitpunkt fixiert nach deiner Ausbildung und hast gesagt, jetzt könnte es passen, hast es auch mit deinem Arbeitgeber rechtzeitig geregelt, weil man ist ja doch ein paar Monate weg. Du fängst morgen tatsächlich das Arbeiten wieder an, gell?
Genau, morgen fängt quasi der Ernst des Lebens wieder an.
Wie lange warst du jetzt weg?
Ein bisschen mehr als ein halbes Jahr.
Ja.
Das wird jetzt dann nochmal eine kehrliche Umstellung.
Also ja, das glaube ich auch. Ja. Aber jetzt erzähl, wie bereitet man sich vor? Oder sagst du, ich war ja im Kopf schon jahrelang dabei. Ich wusste ja, was ich da machen will, habe mir das Datum gesucht und eigentlich konnte ich schon 2 Jahre immer hindenken auf diesen Aufbruch.
Also ich kann jetzt bloß für mich persönlich reden. Letztendlich
ja,
muss jeder machen, wer sich am wohlsten mitfühlt. Klar, mir ist dann mein Kopf immer ein bisschen mit dabei und man schaut sich ein bisschen was an. Aber ich habe jetzt nicht groß eingelesen.
Also du hast jetzt keine 3 Handbücher gewälzt oder Literatur oder das Buch vom H.P. Kerkeling oder da gibt es sicher zahlreiche
Veröffentlichungen. Das ist nicht. Also ich hab mich zwar ein bisschen mit was beschäftigt, aber ich muss sagen, da war jetzt so das Interesse nicht so groß drauf, weil ich habe mir gedacht gehabt, wenn du jetzt alles liest, alles weißt,
ja.
Dann gehst du hin und dann ist es weil Boxen abhageln. Ist jetzt auch nicht so das Wahre. Also ich bin jetzt da wirklich in großen Teilen ungeplant an die Sache herangegangen. Ich habe, wichtig war halt, der wichtigste Punkt, wo man sich mit beschäftigen sollte, ist Ausrüstung.
Ja, ja, da reden wir gleich ausführlich drüber. Aber zu der Vorbereitung muss ich noch wissen, Jahreszeit ist klar, man muss Frühling, Sommer gehen.
Ich sage mal so, wenn man vor der Haustür weggeht, ja. Gerade bei uns,
dann schon eher
es fühlen. Kann sehr kalt werden.
Ja.
Das war es dann auch leider.
Ja.
Nee, und Ausrüstung ist das Wichtigste, was man sich mit befassen müsst. Und was ich mir mal noch rausgeschrieben habe, sind so grobe Punkte, wo ich drüber gehen will, habe ich aber im Laufe des Prozesses auch recht schnell über den Haufen geworfen.
Aber du wusstest, als du los, dein erster Tag, sag mal die erste Woche, wie war die strukturiert rein vom Weg? Also wo bist du losgelaufen? Natürlich bei dir daheim in Schwarzenfeld. Wo war der nächste Punkt, der nächste, der übernächste? Also so viel war doch sicher klar.
Also ich bin vor der Haustür los.
Ja.
Dann bin ich hoch in unser Passionistenkloster auf dem Berg. Habe eine kleine Verabschiedung gekriegt. Der Trachtenverein war auch da. Die ersten paar Meter habe ich sogar Fahnenbegleitung gehabt. War wirklich schön, haben sie mir alle verabschiedet, Familie, Verein. Und dann bin ich los. Und das Schwierige war, weil ich los bin am 20. April, wir haben ja drei Wochen 17 Grad rum gehabt, war eigentlich
kalt,
ganz war angenehm.
Ja, gut.
So, wie ich dann los bin, haben wir den Kälteeinspruch gehabt, was wieder knapp unter 0 Grad war.
Stimmt, da war ja so eine Phase, genau. Ja.
Genau, das hat es nicht so einfach gemacht. Man hat jetzt auch nicht die wenn man jetzt sagt, okay, ich bin jetzt ein halbes Jahr unterwegs, ich gehe durch den Sommer und so weiter und so fort.
Du hast natürlich nicht gerade die Doppelfließjacke dabei, gell?
Nee, da hast halt bloß dein mehr oder weniger Sommergewand und halt noch Regenjacke, Poncho. Da habe ich auch alle Schichten angezogen, dass ich halt ein bisschen die Wärme halt. War trotzdem sehr kalt. Ich habe Dauerregen, Hagel, Schnee am ersten Tag schon gehabt.
Schöner Start.
Ich bin im Nachbardorf noch bei einem Freund von mir gewesen zum Kaffee trinken und dann zwei Dörfer weit, also nächste Stadt, also unser Landkreis ist Spandorf. Ja. In Spandorf bin ich dann mittags schon in die Wirtschaft eingekehrt, weil ich habe mich aufwärmen müssen. Ich bin eigentlich immer von Wirtschaft zu Wirtschaft und von Pfarrhof zu Pfarrhof gegangen.
Das klingt jetzt sicher vielversprechend für den
in
einen
dem
oder
Sinne
anderen.
Es ging da hauptsächlich vielleicht einen Tee,
ein
bisschen
ins
Warme reinsetzen. Das
Suppe mal.
Die erste Woche war schon ein bisschen hart.
Was dann raus aus bayerischen Gefilden? Noch nicht ganz, gell?
Nee. Also ich bin.
Gib mir mal eine grobe Wegroute.
Also der Jakobsweg, der geht ja kreuz und quer durch Europa. Also dort, dass wir Mitteleuropa sind, in Deutschland, läuft der kreuz und quer. Und durch Spandorf würde der Jakobsweg gehen. Den bin ich allerdings nicht gegangen, weil ich nicht über die Schweiz gehen wollte. Meine Großeltern sind im Schwarzwald, da geht er auch vorbei. Da wollte ich vorbeikommen.
Also quasi die erste große Etappe war hinten der Schwarzwald.
Genau.
Okay.
Also ich bin dann auf Regensburg runter.
Ja.
Vor Regensburg, da geht der Prager Jakobsweg durch und der läuft dann auch in die Richtung.
Okay, gut. Ja, da gib mal eine Zeitvorgabe für diese Strecke von dir daheim bis zu den Großeltern im Schwarzwald.
Also es waren, glaube ich, 25 Tage.
Ich hätte jetzt 3 Wochen geschätzt, ja.
Ja, also normalerweise sind es für mich 400 Kilometer a 4 Stunden mit dem Auto.
Mhm.
Jetzt waren es 25 Tage und 590 Kilometer. Das ist schon ein kleiner Unterschied.
Mhm.
Ja.
Also Auftakt kalt mit Kälteeinbruch, Schnee, Hagel, nicht schön. Ein heißer Tee nach dem anderen in der Wirtschaft. Was ist da passiert im Kopf? Hast du gesagt, meine Güte, Eiko, was hast du denn da antan? Oder warst du überhaupt nicht zu beirren in deinem Vorhaben?
Also ich muss sagen, das mit oh mei, was machst denn du jetzt da? Das kommt dann erst ein bisschen später.
Irgendwann kommt es aber, gell?
Es kommt
dann
mal. Du hast immer mal wieder so eine kurze Phase. Also, was heißt immer mal wieder 2, 3 Mal habe ich es gehabt. Das war dann in Frankreich. Aber Dickschädel hilft einem schon ein bisschen weiter und das Gottvertrauen. Und da, wenn man sich durchbeißt, der Gedanken sind, den muss man zur Seite schieben. Das hat mit der Sache nichts zu tun. Das ist bloß hinderlich. Und rückblickend hast du auch keinen Grund gehabt für die Gedanken. Weißt? Das ist, das funktioniert alles.
Gut, der erste Tag geht irgendwann zu Ende. Wo bitte schläft man denn?
Also ich bin in Burg Lengfeld aufgeschlagen, die erste Nacht. Das waren ungefähr 32 Kilometer. Da habe ich auch am Nachmittag dann einen Pfarrer angerufen und bei dem habe ich im Gästezimmer übernachten dürfen.
Mhm.
Ja, da bin ich recht spontan aufgeschlagen, aber war wirklich auch nett und eine gute Unterkunft. Und
weil es ist jetzt, wenn ich das mal so offen fragen darf, das Ganze ist ja auch eine Geldfrage. Es kostet ja Geld. Du bist da monatelang unterwegs, du musst was essen, du musst, es wird nicht überall einen Pfarrhof geben haben oder vielleicht irgendwo, wo man sagt, da hat es jetzt nichts gekostet, es wird auch mal Geld kostet haben, die Übernachtung. Also man braucht ja schon eine gewisse Summe. Von daher stelle ich mir das auch gar nicht so leicht vor, wie man da, das kann man ja nicht planen. Wie komme ich mit meinem Budget klar?
Ja gut, ich sage jetzt mal so, in dem Fall Budget war jetzt Nebensache. Ich habe es ja Jahre im Voraus gewusst, ich mache das.
Und hingespart ein bisschen.
Und genau, und da hat das für mich, das Geldthema hat jetzt in dem Bezug überhaupt keine Rolle gespielt. Das ist ja wichtig in so einem Kontext, weil das ist materialistisch, das ist hat jetzt mit der eigentlichen Sache an sich nichts zu tun. Und
also du, es ist günstig, wenn man sich darüber keine Gedanken macht, dass man einfach weiß, man hat eine Summe, die sollte wirklich langen und da muss man jetzt nicht jeden Tag Buch führen oder hin und her rechnen, das wäre kontraproduktiv.
Ich habe es so mit aufgeschrieben, ich habe es aber noch nicht zusammengerechnet. Ich glaube, ich werde es ja nicht mehr machen. Nee, aber es kommt ja darauf an, wenn man es macht. Ich habe ja viel draußen geschlafen, ich spare auch einen Haufen Geld.
Jakobs Pilger Eiko Geiss aus Schwarzenfeld in der Oberpfalz ist heute bei uns zu Gast. Wir wollen das Thema Ausrüstung noch ein bisschen vertiefen. Du hast vorhin gerade erzählt, du hast dich jetzt ja nicht so sehr eingelesen in das ganze Thema. Du wusstest ja, wo du hin willst und du hast dann irgendwie gesagt, das läuft dann schon, wenn ich mich auf den Weg mache. Und so war es ja wohl auch tatsächlich.
Ganz genau.
Du hast deine ersten Routen festgelegt und dann hast dich quasi von Tag zu Tag oder Woche zu Woche weitergehangelt, nehme ich an. Gell?
Ganz genau.
Hat der Tag immer vorgegeben ein bisschen, wie weit natürlich und wohin und welche Richtung genau.
Ja, also das einzige Thema, wo ich mich wirklich intensiv mit beschäftigt habe, ist die Ausrüstung. Muss allerdings sagen oder auch anraten, wenn das wer machen will, macht es bitte nicht so, wie es heutzutage üblich ist, aus dem Internet irgendwas bestellt. Schaut wirklich, dass ihr einen Laden findet, wo Expertise hat.
Das gibt's ja.
Gibt's?
Ja.
Ich bin extra 2 Stunden nach Coburg gefahren, weil ich Empfehlung bekommen habe.
Da ist ein Ausrüster, der wahrscheinlich Outdoor, also ein Autor, ein Autor, Outdoor-Spezialist, genau.
Genau, und das gibt's ist ja, das ist ja der einzige, denke ich, soweit ich weiß, wo er ganzjährig Zeltausstellung hat, aufgebaute Zelte auch. Und ich war noch nie so lange in einem Geschäft. Ich war, glaube ich, 7,5 Stunden in Coburg.
Oh, okay.
Es war aber ein kurzweiliger Tag, war allerdings auch ein teurer Tag. Aber ich habe wirklich Sachen gehabt, wo ich mich drauf verlassen kann. Ich habe von den Erfahrungswerten profitiert. Ich habe von oder Sachen, wo ich gesagt wo ich gemeint habe, ich brauche das. Oder gesagt hat, nein, nimm lieber das und das, weil da sind die Eigenschaften besser und so weiter und so fort. Also es ist wichtig, dass man wen mit Know-how hat.
Einfach eine gute Beratung.
Ja.
Also fangen wir mal an. Ich denke mal, gehen wir mal ganz auf Schlafen. Du hast wahrscheinlich ein kleines Einmannzelt gehabt, oder?
Genau, also sagen wir mal basic-mäßig, ja. Das allererste, was du brauchst, ist natürlich der Rucksack.
Ja.
Da ist auch wichtig, dass man den kauft, wo man anprobieren kann mit Gewichten und so weiter, dass du den auf deine Größe gleich einstellst und dass du den auch wirklich recht angenehm tragen kannst, weil kann schon problematisch sein, wenn das nicht passt. Das ist erstmal der allerwichtigste Punkt. Dann zweitens, was mir besonders wichtig war, war das Schlafsystem.
Ja.
Weil ich habe mir gedacht gehabt, wenn du jeden Tag 30 Kilometer marschierst, du musst gut schlafen können.
Ja.
Jetzt habe ich da, ich habe jetzt in meinem Fall aufblasbare Matratzen dabei gehabt. Habe ich besser geschlafen als auf den meisten Herbergsbetten. Also war schon ganz toll.
Sind das so selbstaufblasbare, wo man so am Ventil dreht und dann
saugt der Luft an? Nein, das ist eine Matte gewesen, wo ein Einlass und ein Auslass hat.
Genau.
Und du hast quasi so einen Plastiksack mit Schnipfel.
Ja.
Den zeigst du durch die Luft, machst zu und dann 2-3 Mal presst ihn in die Matte rein und dann ist gut, dann ist voll.
Aha.
Ja.
Also sehr praktisch auch, wirklich.
Sehr, sehr praktisch.
Schlafsack?
Schlafsack. Ich habe
so ein Multitemperatur-Dings, oder? So.
Also ich habe mir einen guten Down-Schlafsack geleistet. Der geht bis 0 Grad runter. Also man ist flexibler, wenn man draußen schlafen kann. Gerade auch, weil ich halt im Frühjahr recht kalt war und im Herbst ist dann auch wieder kalt geworden. Ist schon gut, wenn man da ein bisschen unabhängig ist. Und was ich halt noch sehr empfehlen kann, ist, oder auch wenn man bloß in Spanien jetzt im Sommer unterwegs ist, bloß Herbergen jetzt in Beschlag nimmt, so ein Hüttenschlafsack. Das ist so eigentlich ein Baumwolltuch.
Genau.
Ist auch ganz praktisch für einen großen Schlafsack.
Ja, weil man kann es einfach waschen.
Genau.
Das, du hast vielleicht eine Nacht, da sagst du, oh, heute habe ich geschwitzt oder wie auch immer und das magst du dann mal frisch haben. Ist bei einem Daunenschlafsack unterwegs, beim Pilgern stelle ich mir etwas schwierig vor, aber so ein Leichtschlafsack, den kriegst du natürlich so einen Bettschlafsack gut gewaschen, schneller mal.
Ja, das ist super, weil den kann man auch in den anderen Schlafsack reinmachen und dann schwitzt quasi in den Hüttenschlaf, sagt ihr, nimmst raus und dann passt es.
Das ist das Schlafsystem. Wie ist das Kochsystem?
Nicht vorhanden.
Nicht vorhanden.
Da habe ich keinen Wert drauf gelegt.
Ja, also du hast keinen kleinen Gaskocher mit, der gesagt hat, die kann man in der Früh mal eine Suppen
das
warm
war,
machen.
Das war mir das Gewicht ja. und das Volumen einfach Verstehe. Nicht wert. Mhm. Weil man dachte, okay, ich bin sowieso ein Brotzeitmensch, ich komme gut zurecht.
Brot du musst erwischt. Nicht zwingend kalt essen. Weil es gibt Leute, die sagen, also wenn ich jetzt einmal am Tag warm habe, dann geht es mir nicht gut.
Es ist schon schön, wenn man was Warmes kriegt. Aber ich muss sagen, wenn es dich wirklich druckt, ja. in der Regel findest du was.
Ja. 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 Also da hast du komplett drauf verzichtet.
Da habe ich komplett drauf verzichtet.
Mhm. Aber Machen aber nicht alle wahrscheinlich. Gell? Hast sicher auch andere gesehen, die da
genau.
ihr Kocherle auspacken.
Mhm. Genau, also das muss jeder für sich selber ja. entscheiden, wie er möchte, wie er kann.
Ja. Schuhe,
ganz wichtig.
Ja.
Ich habe ihn kennengelernt, der hat 4 Paar Schuhe durchgelaufen.
Ja.
Ich habe es mit einem geschafft.
Echt?
Ja.
Wow. Hast du die richten müssen unterwegs oder nee. Haben sie durchgehalten?
Also durchgehalten? Profil habe ich keins mehr drauf gehabt. Mhm. Die Seiten waren aufgebrochen und zum Schluss habe ich ein Löcher in der Sohle gehabt. Ich habe 1,5 Monate überlegt gehabt, dass ich mir vielleicht neue kaufe. Und die Entscheidung hat sich immer weiter rausgezogen und dann habe ich mir gedacht, naja, die bringst du jetzt durch. Mhm. Die bringst du jetzt mit aller Gewalt durch. Hat letztendlich auch funktioniert.
Also bis Santiago de Compostela.
Genau.
Aber rückwärts nimmer natürlich. Oder hast du dann als Triumph noch bei der Heimreise getragen sozusagen?
Rückwärts bin ich mit dem Bus gefahren ja. und ich habe es in Santiago weggeschmissen, weil ja. den Geruch, den hat man keinem antun können.
Wollen wir jetzt nicht vertiefen, dieses Thema. Wanderschuh, Trekkingschuh.
Ja, also ich habe Wanderstiefel gehabt über den Knöchel drüber. Mhm. Letztendlich muss ja jeder für sich selber wissen, aber ich persönlich fühle mich wohler, wenn man einfach einen Knöchel ein bisschen geschützt hat.
Ja,
ist vernünftig, würde ja. ich sagen.
Was passt dann noch rein? Also du hast natürlich, du musst ja Schichten von genau. etwas, also von einem dünnen Unterhemdle über erste Lage drüber, zweite Lage drüber. Wie viele Lagen hast du denn gehabt?
Es war überschaubar.
Ja.
Ich habe ein T-Shirt gehabt, dann ein bisschen Langarm-Unterhemd. Mhm.
Waren das Funktions...
Merino-Wolle.
Merino-Wolle, ja.
Mhm. Also Merino-Wolle-Eigenschaften top. Also ich würde empfehlen für sowas immer sowas zum Kaufen, weil man muss nicht oft waschen, es fängt nicht zu riechen an, auslüften reicht. Selbst wenn es feucht oder nass ist, man friert nicht so schnell. Es bleibt sauber, es riecht nicht, es arbeitet mit Schweiß, den bringt es weiter, es trocknet schnell. Von dem her das sind Top-Eigenschaften. Mhm. Und dann habe ich eigentlich bloß noch eine Regenjacke dabei gehabt und einen Poncho.
Der Poncho dann aus Loden? Nein, der Loden wäre viel schwer.
Nee, der Poncho ganz, ganz normal. Also wäre so ein großer, ein bisschen besserer stabiler Plastikponcho.
Ja, so ein Windbreaker.
Genau. Mhm. Weil mir angeraten worden ist, nimm doch lieber eine Regenjacke als einen Poncho. Ich war allerdings ganz froh, dass ich beides dabei gehabt habe, weil sich unter dem Poncho die Wärme gehalten hat.
Ah, okay.
In die ersten Tage war das ganz wertvoll.
Ja.
Und ich muss sagen, mir hat der Poncho, ich habe lieber einen Poncho getragen. Das muss aber auch jeder für sich selber wissen.
Du kannst noch wahrscheinlich, ich stelle mir gerade das Bild vor, du hast ja die Kapuze und der Poncho geht wahrscheinlich über den Rucksack drüber.
Genau.
Also bist quasi ganz Körper ummantelt.
Genau.
Das ist mit der Regenjacke nicht.
Ja, oder also mit der Regenjacke hättest du halt das Problem. Du hast ja einen Regenkoffer für den Rucksack auch und eine Regenjacke, das passt und so weiter. Aber zwischen Regenjacke und Regenkoffer kann das Wasser trotzdem reinlaufen und saugt sich der Rucksack von hinten voll. Mit Poncho hat zwar auch ein paar negative Aspekte, wie zum Beispiel Sicht auf dem Weg, wenn ihr so rumbeutelt oder aufzieht im Wind und so. Man muss sagen, mit der Zeit hat man da auch so den Dreh raus und das funktioniert relativ gut.
Mhm. Und was haben wir dann noch? Jetzt geht es um die Wechselwäsche. Wie viel hat man denn dabei? Wie viele Unterhosen, wie viele Socken?
2 Unterhosen, 2 T-Shirts, 3 Paar Socken.
Das reicht. Ja, musst halt immer auswaschen.
Ja, und es kommt immer darauf an, was man trägt. Wie gesagt, die Merino-Wolle, ich habe alles soweit aus Merino-Wolle gehabt. Also alles
war das auch eine Coburger Beratung in deinem Coburger Ausrüsterladen?
Ja und nein. Also auf Merino-Wolle habe ich davor schon gute Bekanntschaften mitgemacht und ich wollte von Haus aus Merino-Wolle haben.
Mhm.
Und besseres Material gibt es für sowas eigentlich nicht.
Ja, okay. War im Nachgang deine Packung, deine Zusammenstellung, war es richtig für dich? Oder hast du gesagt, das nächste Mal hätte ich das anders machen?
Ich glaube, ich würde es wieder so machen. Man hört ja viel von Leuten, sie schicken was zurück, weil es schwer ist und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich nie was zurückgelassen. Ich habe es immer alles spazieren darum. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich jetzt groß zu Hause lasse. Es hat für mich so ganz gut gepasst. Gewicht war für mich kein Problem. Das ist eigentlich auch wieder ein individuelles Thema. Die einen sagen auch so, ja, nicht zu viel, die anderen sagen ja das, das und das und so weiter und so fort. Aber letztendlich ist es auch wieder eine individuelle Entscheidung. Mit was fühle ich mich wohl? Was kann mein Körper verkraften? Ja, am besten ist, man probiert das ein bisschen aus. Ich habe es nicht gemacht. Ich rate aber an, probiert es aus. Für mich hat es funktioniert, aber das ist auch wieder was, ja, man kann viel anraten, aber jeder muss halt dann doch für sich selber rausfinden.
Und natürlich ganz, ich denke, was zu den Standards dazugehört, eine gute Wasserflasche natürlich.
Ja, ich habe zwei Wasserflaschen dabei zwei gehabt. Ich bin, wenn ich mir rühre, ich immer viel trinke.
Ja.
Und je nachdem, wo du bist,
kannst mal auch Wegstrecke nichts nachfüllen.
Hast eine Durchstrecke. Ja, und ich habe immer so um die zwei Liter und ein bisschen was dabei gehabt. Und ich habe es immer so gemacht, wenn die eine Flasche leer war, ich habe ja gewusst, ich habe die andere noch. Das war quasi die Notreserve. Ich habe es dazu meistens nicht kommen lassen, weil Flasche leer, nächste Gelegenheit, füllst du es auf und gut ist.
Ja. Und jetzt Sonnenhut oder Cap oder irgendwas, damit man nicht, damit man das Gesicht beschatten kann und nicht auf dem Kopf die Sonne hat?
Ganz genau. Ich persönlich bin ein Hutmensch. Bei Hut bin ich immer dabei und hat den positiven Effekt, dass man überall eine Krempe um mich hat. Also Nacken und
Nacken ist auch geschützt, genau.
Gesichtsfeld, das ist nicht verkehrt. Und ich sag mal so, ein Strohhut ist halt auch was Feines, weil da kommt auch ein bisschen Luft an den Kopf.
Ja.
Und ich habe in Regensburg gibt es eine Hutmanufaktur. Ich habe mir da extra ein bisschen einen besseren gekauft, weil die Kirwa-Strohhüte oder wenn man es halt kennt, die bröseln dir weg.
Die bröseln dir weg, genau.
Ja, und das ist halt dann einer für die Ewigkeit. Der kann nass werden, der kann sich verformen. Wenn der beim nächsten Regen wieder nass wird, drückst du ihn hin, weil du ihn willst, der triggert und dann bleibt er wieder erst einmal so. Klar, der schaut jetzt nicht mehr so toll aus nach einem halben Jahr, aber der kann man gut tragen.
Braucht man auch, oder?
Sonnenbrille dabei gehabt, habe ich allerdings aufgehört mit der Zeit. Ich habe es nämlich immer vorne an den Brustgurt hingehängt und irgendwann ist der Bügel abgebrochen. Also es ist aber praktisch, wenn man es dabei hat.
Was hat man kosmetisch mit dabei?
Zahnbürstel, Zahnpasta.
Rasiert wirst du die nicht haben, hast du wahrscheinlich, du hast ein bisschen einen Bart, hast du wachsen lassen,
ich
oder?
Ich habe rasieren lassen, bevor ich rasiert auf kurz, eigentlich einen Millimeter, bevor ich gegangen bin, ich habe gesagt, ich lasse durchwachsen. Das Einzige, was ich immer ausgeschnitten habe, waren die Konturen. Von dem her ist das eigentlich ein relativ kleiner Bereich.
Sonst halt irgendein Shampoo, Duschgel,
Geschichte.
Genau, und wahrscheinlich eine kleine, und wenn man halt doch kleine Wäsche gemacht hat am Abend oder wie auch immer, hast du so ein Multifunktionsgel oder Pulver benutzt oder hast du gesagt, nein, das habe ich schon dann auch noch dabei gehabt?
Nein, ich habe Kernseife.
Kernseifen, gell?
Beziehungsweise, wenn du jetzt so Sachen wie Merino-Wolle hast, die waschst du eigentlich nicht wirklich mit Seife. Das machst du mit klares, kaltes Wasser, weil nur mal ein positiver Effekt von der Merino-Wolle ist, die hat einen desinfizierenden Aspekt durch einen Stoff, wo natürlicherweise in der Wolle vorhanden ist.
Das ist ein Wunderzeug tatsächlich.
Genau. Mhm. Und wenn es den rauswäscht, dann beraubst du quasi der Wolle die positiven Eigenschaften und dann kannst du auch das Riechen anfangen.
Schwören ja auch viele Bergwanderer oder grundsätzlich auch Outdoor-Sportler, die schwören auf diese Merino-Wollen-Geschichten, also auf diese Naturfasern. Natürlich gibt es ja Hightech-Fasern, die toll sind, aber in vielerlei Hinsicht ist halt die Natur dann vielleicht doch mal der Hightech-Faser überlegen. Ist ja eigentlich auch ganz schön.
Das stimmt.
Ja.
Naja, also am besten immer auslüften
lassen. So, und jetzt alles zusammen. Das ganze Package im wahrsten Sinn des Wortes. Wie viel Kilo haben wir zusammengebracht?
Ich bin, glaube ich, mit 17, 18 Kilo losgelaufen. Ich habe allerdings in Spanien mal eine Rucksackwaage gefunden. Es ist auf dem Weg mehr geworden, dann waren es 22.
Was hast du da gefunden, bitte?
In Spanien? Eine Rucksackwaage.
Ach so, da verstehe ich. Da bist du mal aufgestanden, oder? Da hast du den Rucksack mal
aufgehängt.
Drauf. Ach so.
Ja, und da waren es dann 22.
Also du hast gedacht, du hast 17, oder?
Nee, am Anfang waren es auch 17.
Was ist denn da dazugekommen?
Ich sag mal so, ich habe am Anfang relativ wenig Proviant dabei gehabt. Aber in Deutschland bist du relativ gut aufgestellt. Aber in Ostfrankreich, in Deutschland gibt es schon keine gute Infrastruktur oder so gut wie keine. Und in Ostfrankreich schaut es sehr mau aus.
Ist einfach sehr unbelebt, gell?
Genau.
Da wohnen nicht so viele Menschen.
Da kommst du auf viele Dörfer durch und da gibt es nichts zum Einkaufen. Mhm. Und kann schon mal sein, dass du 4 Tage nichts findest. Also ich habe eigentlich immer für 3-4 Tage was zum Essen im Rucksack gehabt.
Mit 17 Kilo ist er losmarschiert von Schwarzenfeld Richtung Santiago de Compostela. Wie war das Laufen an sich? Das Laufen an sich, der erste Tag, haben wir schon gesagt, Kälteeinbruch, Hagel, Schnee, geregnet, das war ganz grauselig. Du bist im Prinzip, hast dich von Wirtschaft zu Wirtschaft gehangelt, aber wie war es rein konditionell die ersten Tage? Also wo man sagt, boah, Mittag, der hätte mir eigentlich schon gelangen, zwickend Gelenke, tut was weh, wie war's?
So, man so am Anfang denkt, jetzt zwickt immer irgendwer irgendwas. Es ist ja nicht so ganz einfach, aber mit der Zeit, es wird immer einfacher. Das kommt ganz natürlich, weil da einfach die Muskeln sich aufbauen. Und auch der Rucksack wird einfacher, weil die Muskulatur im Rücken dann auch immer mehr wird. Und ja, man muss sich halt durchbeißen können.
Mhm. Ja. Also es gibt schon die Momente, wo man Zähne zusammenbeißen muss, nicht nur, weil es draußen regnet.
Das auf jeden Fall. Also, aber gerade am Anfang war das eher nicht das Problem. Da war es dann wirklich einfach, ich bin weg. Mhm. Ich bin jetzt unterwegs und das war dann erstmal Nebensache. Mhm. Man macht ja vielleicht was, also ich habe es so gemacht, wenn man mal ein bisschen was gezeugt hat, ich habe es auch ganz gern ignoriert. Das ist vielleicht nicht immer ganz das Richtige, aber das ist ein bisschen die Oberpfalzer Mentalität.
Also hast du deinen Körper nicht so eine Rolle spielen lassen wollen in dem Moment? Du hast gesagt, das ist schon gut, ich mache das schon. Das kriege ich schon hin mit dir.
Genau. Also das war dann eher Geist über Körper einige Male.
Oh, ich glaube, da kann man einiges erreichen, denke ich.
Gell? Auf jeden Fall. Gell? Und deutlich mehr, als man eigentlich meint.
Ja. Was ist, gibt es so eine Durchschnittskilometerzahl, wo man sagt, so und so viel schafft man eigentlich an einem normalen Tag. Und wenn das Gelände kritisch wird, weil es hinaufgeht oder weil es halt schwer zu laufen ist, dann wird es gleich deutlich weniger. Gib uns da mal so eine Hilfestellung, dass wir uns das vorstellen können.
Also ich habe es mal runterbrochen, komplett im Schnitt waren es um die 24 Kilometer pro Tag. Muss man allerdings auch dazu sagen, ich habe 2,5 Monate mehr oder weniger Dauerregen gehabt. Das war ja bis in Juni rein sehr nasses Jahr. Und die Wege sind halt dann auch, dadurch, dass jetzt keine Hauptwege waren, sehr einfach. Und durch das Wetter halt die reinsten Schlammpisten, gerade bergauf, bergab. Ohne Wanderstock wäre es nicht begehbar gewesen.
Ah, stimmt, den Stock hast du natürlich gerade. Genau. Einen, zwei, einen.
Ich habe gerne handfrei, also einer hat mir gereicht. Aber ohne den wäre es so gut wie nicht möglich gewesen, diese Wege zu gehen. Und dadurch, dass der Boden also Kobollen war, sind sehr viele umgestürzte Bäume auf dem Weg gelegen. Muss man auch viel klettern. Ja, das bremst dann gescheit aus, gerade wenn es bergauf, bergab, berghoch, wenn es bloß rutschig ist, braucht man sehr lange bergab, muss man aufpassen, dass es nicht zu schnell geht.
Gab es da mal eine Situation, wo du gesagt hast, das war jetzt gerade fast ein bisschen kritisch?
1-2 Mal, ja.
Schon, gell? Wo man einfach ausrutscht oder sich wehtut, wenn man vielleicht dann doch mal hinfällt oder wohin langt. Und
das habe ich meistens gemerkt bei solchen Bäumen, wo so blöd über den Weg gegangen sind. Man kann hinter rechts und links vorbei. Er ist zu hoch zum Drüberkraxeln, er ist zu tief,
um unten durch.
Genau, und wenn man dann doch irgendwann mal so unten durchgraben einen großen Rucksack, man kann ja nichts abstellen, ist alles schlammig. Und dann wieder hoch, dann denkst du, war vielleicht das nicht das Beste, aber was willst du machen? Und solche Tage, die bremsen halt aus. Wenn man halt für einen Kilometer, in einer Stunde 1,5 Kilometer so im Schnitt schafft.
Statt circa 4 bis 5.
Genau. Mhm. Und wenn alles passt und so und zum Schluss auch mit der Kondition, waren es dann eigentlich immer zwischen 30 und 40 Kilometer. Wie gesagt, das ist immer tagesformabhängig.
Ja, absolut, absolut.
Und am Anfang habe ich mir so ein paar Etappen rausgeschrieben gehabt. Und den Plan habe ich recht schnell verworfen. Ich bin eigentlich stumpf die Schulter nach und mir war es letztendlich wurscht, wie weit das ich komme.
Also du hast jetzt auch nicht so an dem Ziel festgehalten, dass du gesagt hast, ich will aber heute dahin und das ist mein Endpunkt, den muss ich erreichen. Du warst dann wirklich so flexibel im Kopf auch zu sagen, na, geht heute nicht. Da bin ich halt 10 Kilometer weiter vorne erst.
Ich habe komplett loslassen. Ich habe am Morgen, wenn ich aufgewacht bin, nicht gewusst, wo ich am Abend schlafe. Ich habe komplett ungeplant bin ich an die Sache ran. Und ist jetzt meine persönliche Meinung, ich hätte es nicht besser machen können. Natürlich muss ja jeder machen, wer sich wohlfühlt, aber.
Naja, weil es ist klar, also ich gehöre auch zu denen, die immer gerne so ein bisschen kontrollfreakig unterwegs sind. Also ich mag schon auch immer ganz genau wissen, wie geht das jetzt und was steht da am Ende, wenn ich da. Das klappt dann nicht. Aber vielleicht gehört das genau auch dazu, dass man sagt, lass es. das läuft schon alles irgendwie.
Ja, und ich muss sagen, gerade heutzutage ist man doch, eigentlich sind wir freie Menschen, aber wir sind sehr eingespürt. Wir haben halt Termine, wir haben Arbeit, wir haben so viel sozialen Zwang.
Ja, man will ja auch in der Freizeit, hat man oft natürlich wirklich was zu tun, in Anführungszeichen, auch wenn man das gerne macht.
Genau.
Du bist in Vereinen engagiert, da gehört eine Vereinsarbeit dazu. Ja.
Der bekannte Freizeitstress.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, wir haben einfach als Gesellschaft einfach erlernt, loszulassen. Und gerade in einem religiösen Kontext, sage ich mal, wenn man Spielraum gibt, also ich bin römisch-katholisch, ich bin, was das betrifft, ein sehr gläubiger Mensch. Und wenn man als Gott Spielräume gibt, der schenkt einem so viel und er ist so viel ungefragt. Aber wenn ich halt da den Raum nicht gebe, dann, ja, dann ist das schwierig.
Also das Gottvertrauen, dass du am Ende deines Tages schon irgendwo landen wirst, das gehört dann dazu und macht es leichter.
Für mich hat das einen sehr, sehr großen Anteil dran gehabt.
Ob du Menschen getroffen hast, die dir irgendwie wichtig waren, ob du lieber allein unterwegs warst, ob du die Mischung geschätzt hast, darüber reden wir dann nach den Nachrichten. Eiko, bis hierhin vielen Dank.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne, ich grüße Sie ganz herzlich und mit Eiko Geis aus Schwarzenfeld. Er ist von der Oberpfalz marschiert, 3249 Kilometer zu Fuß nach Santiago de Compostela, Stichwort Jakobsweg. Wir haben uns vorhin schon ein bisschen über die Ausrüstung unterhalten und wie das mit dem Laufen dann so geht, dass man eigentlich sagt, ja, ein bisschen Gottvertrauen im wahrsten Sinn des Wortes gehört dazu. Das geht dann schon alles irgendwie. Über die Verpflegung wollen wir uns gleich unterhalten. Was isst man da? Wie kommt man da über die Runden? Unser Jakobspilgerer Eiko erzählt uns über seine Erfahrungen. Das Gehen verselbstständigt sich irgendwann, hast du gesagt. Man hat auch immer mehr Muskeln. Der schwere Rucksack wird zwar schwerer, aber irgendwie geht es leichter, weil man mehr Muskelmasse aufbaut am Rücken. Man trifft ja auch Menschen auf diesem Jakobsweg. Wahrscheinlich manchmal kilometerweise gar niemand. Und dann gibt es wahrscheinlich Streckenabschnitte, wo mehr sind, oder? Wie hast du es erlebt?
Ganz genau. Also ich war jetzt eigentlich die meiste Zeit alleine unterwegs. So ab der französisch-spanischen Grenze ist überlaufen.
Das ist viel,
wirklich
gell?
Voll.
Weil viele erst später einsteigen, oder?
Das ist Camino Frances, der
genau.
Wo da in Sancho Pédiport anfängt. Das ist mehr oder weniger der Klassiker.
Ja, und da starten die meisten.
Da starten sehr viele. Ganz happig sind dann die letzten 100 Kilometer, weil man eben 100 Kilometer Minimum braucht, um die Kompostolle, also das Zertifikat, zu erhalten. Da sieht man vorher Leute teilweise den Weg nicht mehr.
Ah, es ist dann nicht so schön, glaube ich, oder?
Ich muss auch sagen, in Frankreich, ich bin eine Woche auf einem Hauptweg gewesen, quasi von Le Puy in Velay bis Conques. Ich wollte aber über Lourdes gehen, also bin ich dann vom Hauptweg, also die Via Podiensis, bin ich runter und bin dann über Toulouse und habe dann Haken gelaufen. Und in der Woche waren es mir auch schon, mir persönlich, zu viele Leute. Ich war ja auch wirklich als Pilger unterwegs und nicht als Tourist. Und das ist nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte.
Gedacht ist. Es ist nicht so, wie es gedacht ist. Formulieren wir es so. Ja.
Genau.
Ja,
und
verstehe.
Da habe ich mich schwer mit getan. Ich bin auch in die Städte, ich habe mir nicht groß was angeschaut. Das war für mich in dem Sinne nicht von Interesse.
Du warst nicht Sightseeing.
Genau. Ich bin in die Kirche reingegangen, habe betet und bin wieder weiter. Und da habe ich so meine Schwierigkeiten ein bisschen mit gehabt.
Ja.
Aber man lernt auch viele interessante Leute kennen. Das doch, ja.
Aber jetzt auf, wenn man davon absieht, also von diesen letzten Kilometern, die dann, wie du sagst, überlaufen waren oder einfach diese Abschnitte, wo zu viel waren, jetzt auf den etwas einsameren Streckenabschnitten, da ist einem bestimmt auch das ein oder andere Mal jemand begegnet. War das dann eine andere Begegnung?
Natürlich ist es eine andere Begegnung, weil es in dem Sinne nicht wirklich Pilger sind. Ich war allein. Also es war weit und breit niemand da. Und man hat einen ganz anderen Bezug zu dem Land oder man lernt das Land ganz anders kennen und die Leute vor Ort. Also ich habe jetzt persönlich mehr von Frankreich mitgenommen als von Spanien.
Wie hast du dich unterhalten? Gerade in den etwas abgelegenen Gebieten muss man vielleicht nicht sich zwingend darauf verlassen, dass jemand Englisch spricht.
Es heißt zwar immer, dass die Franzosen im Englischen ein bisschen schwierig sind und dass die Deutschen
aber es ist doch
so,
gegangen, gell?
So gern mingen, aber es ist, man kommt erstaunlich weit mit Englisch. Mhm. Über die Monate hat sie also ein bisschen, so einzelne französische Wörter kann ich jetzt auch, also ich bin komplett unbedarft rangegangen. Ich spreche kein Wort Französisch, kein Wort Spanisch. Mein Englisch ist sehr schön flüssig geworden, das muss man sagen, und es funktioniert alles irgendwie. Wenn du mich fragst, das Wichtigste ist, wie du auf die Leute zugehst. Ja. Das ist, der Rest ist da nebensächlich.
Ja.
Und mittlerweile hat jeder Handy in der Tasche, zur Not.
Dann nimmt man halt einen Translator. Nimmt man Google Translator oder welchen auch immer und sagt, schau mal.
Genau. Ja. Und eben auch gerade deswegen habe ich mir gedacht, oh je, Frankreich, da beißt die durch, Spanien wird dann besser. Die schönste Zeit habe ich in Frankreich gehabt.
Mhm.
Und du hast einen ganz anderen Bezug zu den Leuten. Weil in Spanien, das ist, wie gesagt, das wird mittlerweile ausgeschlachtet, das ist eine große Industrie. Mhm. Und in Frankreich, da hast du wirklich noch die Gastfreundschaft von Leuten, die eigentlich nicht damit rechnen.
Dass du jetzt daherkommst.
Du bist da und da kommt wer auf dich zu. Oder es findet sich immer was. Und das ist eine Seite, die fehlt in Spanien ein bisschen.
Mhm.
Und natürlich, auf die Menge von den Leuten ist es nicht machbar, aber wenn du halt wirklich, keine Ahnung, kommt jetzt alle halbe Jahr mal wer vorbei, dann nehmen sich die Leute Zeit für dich, reden mit dir und du lernst so viel über Land und Leute kennen und wirklich schöne Abende gehabt und ja, ist schon eine besondere Zeit in Frankreich.
Mhm. Schön. Aber schau, das ist doch wieder so interessant. Man geht ja mit bestimmten Vorstellungen los. Du hast gesagt, na, Frankreich wird wahrscheinlich schwierig, aber Spanien geht dann schon. Und du hast es genau andersrum erlebt, gell? Also wie sehr man da umgedreht wird in diesem Machen und Tun von seinen Vorstellungen, auch von seinen Vorurteilen vielleicht, die man ja mit sich rumschleppt.
Ganz genau. Man muss sich einfach drauf einlassen, sagen wir es so.
Ja.
Und Frankreich ist ja landschaftlich eher meins gewesen als jetzt zum Beispiel Spanien. Weil man doch halt öfters mal ein paar kleine Mittelgebirge drin hat. Es ist nicht ganz so flach, es ist grün. Die haben viel Wald. Frankreich ist generell so mal ein bisschen...
Es ist nicht so zersiedelt natürlich. Es ist sehr,
es
sehr,
ist
sehr
offen aus
es
Deutschland.
Es ist offen, ja. Ja.
Viel Weideflächen. Viel, ja. Die haben viel Graswirtschaft, viel Rinder draußen. Und das ist schon ein Schön, wenn man draußen unterwegs ist und die haben extrem viel Rinder draußen, auch mit Glocken und alles. Und das war immer wieder ein großes Orchester. Das war voll meins.
Das kann ich mir vorstellen. Also es ist schon so, dass du gesagt hast, ja, Begegnungen gerade am Abend toll, aber beim Laufen selber warst du gerne mit dir alleine unterwegs und deinem Herrgott.
Ganz genau. Und ich bin jetzt nicht jeden Abend irgendwo gewesen. Ich habe auch viel draußen geschlafen. Je nachdem, wie es halt ausgegangen ist. Wie gesagt, das war alles ungeplant. Ich habe alles so genommen, wie es gekommen ist und das hat dann so gepasst.
Hast du denn Kontakte, die du heute noch pflegst? Gibt es also jemanden oder jemanden, wo du sagst, den oder die habe ich da kennengelernt und mit denen schreibe ich mir noch oder mit denen habe ich noch ein bisschen zu tun, auch im Nachgang?
Ja, eine Handvoll Leute gibt es da.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel jemanden kennengelernt. Das Lustige ist, der ist 10 Tage nach mir losgelaufen. Der kommt aus Villingen-Schwenningen.
Mhm.
Eigentlich auch Schwarzwald.
Schwarzwaldregion auch, ja.
Ungefähr eine Stunde von meinen Großeltern weg. Und da steht dann auch bald mal Besuch an.
Ja.
Und haben wir auch durch Zufall in Spanien sind wir uns vorgestellt worden, haben wir geredet gehabt und dann sind wir tatsächlich ein paar Tage miteinander gegangen und haben dann auch miteinander draußen geschlafen. Also ist ja auch nicht so selbstverständlich, wenn ich draußen schlafe, dass ich dann irgendwie anschließe. Und war eine schöne Zeit. Vor allem in Spanien hast du die Infrastruktur, die du davor nicht hast. Bist allerdings doch auch wieder sehr eingeschränkt. Erstens, du musst Platz suchen.
Mhm.
Wenn viele Leute da sind, ist es weniger Betten.
Ja.
Du hast deine Zeiten, wo du da sein musst, wo es dann zumachen und so weiter und so fort. Also, du musst auch mehr auf die Leute Rücksicht nehmen. Was mir persönlich nicht schwerfällt, aber es ist halt dann immer bemerkenswert, dass das andere Leute irgendwie ein bisschen anders sehen. Wenn dann wieder das Licht angeht, Lautstärke und so weiter und so fort, ist gewöhnungsbedürftig, wenn man lange allein ist.
Mhm.
Und wenn man, ich habe dann in Spanien nicht aus Infrastrukturmangel draußen geschlafen, aber ich habe halt die Freiheit genossen. Ich habe die Zeiten nicht gehabt, ich habe meine Ruhe gehabt. Und draußen schlafen, das ist ja was anderes, frische Luft anstatt so ein stickiger Schlafraum.
Ein Himmel über dir.
Himmel über mir.
Wettertechnisches Gangen, oder?
Also in Frankreich habe ich mein Zelt benutzt. In Spanien habe ich tatsächlich draußen geschlafen ohne Zelt. Da habe ich es dann so gemacht, ich habe die Matte einfach, keine Ahnung, in...
Ausgerollt.
Einmal unter dem in einem Olivenhain unter dem Olivenbaum, das war sehr schön. Oder in den Weinberg reingelegt, also je nachdem. Also es ist eine Grauzone, aber es ist schön.
Es klingt alles so romantisch, aber natürlich ist es in der Realität, man muss es schon auch aushalten können. Das kann sicher nicht jeder. Muss man ganz ehrlich auch sagen.
Es kostet sehr viel Selbstüberwindung, gerade wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, draußen schläft, es ist kalt, teilweise gerade in der Nacht. Und wenn man halt dann abends aus den nassen Klamotten heraus und dann morgens in die klammen oder immer noch feuchten nassen Klamotten rein, das kostet schon Überwindung.
Es kostet Überwindung, also aushalten können, haben wir gesagt.
Genau, es kostet Überwindung, gerade auch wenn es nass und kalt und einfach, sagen wir mal, unangenehm ist. Du bist halt auch bei Wetter unterwegs, wo du zu Hause drin bleiben würdest. Heuer war so ein nasses Jahr, hätte ich das gemacht, dann wäre ich nicht vom Fleck weggekommen.
Ja, das stimmt. Ja, okay. Also man will Gesellschaft schon, aber nur punktuell. Oder bei dir war es halt so?
Bei mir war es halt
nur
so.
Das kommt man, wieder, man braucht keinen, der nebenzu einem 3 Stunden lang so Ohr voll quatscht.
Also es kommt auf den Charakter drauf an, was du vorhast. Ich würde, wenn jemand laufen möchte, anraten, dass man es alleine macht. Du bist nicht angebunden, du musst auf keine Rücksicht nehmen. Du kannst dein Ding machen. Wirklich allein bist du sowieso nie. Und wenn du zu zweit bist, dann hast du so ein Prozess, wo da stattfindet, wo du wirklich einmal mit dir selber Zeit zum Reflektieren hast, wo du so im Alltag nicht hast, weil du immer das Handy da hast, der will was, kommt wieder Anruf und so weiter und so fort. Du bist im Alltag immer abgelenkt. Und wenn du zu zweit bist halt auch, es mag schön sein, wenn es die richtigen Leute sind und so weiter und so fort, aber du bist halt einfach auch abgelenkt. Und dann, glaube ich, kannst du nicht so viel davon erhoffen, wenn du das wirklich für dich machen willst. Das zum einen. Und es macht es halt auch viel einfacher. Du kommst auch viel einfacher mit Leuten ins Gespräch.
Du musst auch mit Leuten ins Gespräch kommen. Und es ist immer so, wenn man eben alleine ist und muss man den Kontakt suchen. Logischerweise, wir sind soziale Wesen. Irgendwann will man auch mit dem Landwirt, den man da trifft oder wen auch immer, reden. Du willst trotzdem reden, auch wenn du sagst, ich bin jetzt ein paar Stunden allein gewandert. Aber jetzt ist da einer am Ende meines Weges, meines Tages, mit dem will ich jetzt auch reden. Und du hast den Zwang nicht, wenn du zu zweit bist, dann hast du nicht das Bedürfnis, sagen wir vielleicht mal so, dich mit demjenigen auszutauschen, der dir da zufällig über den Weg läuft.
Ganz genau. Und wenn ich alleine unterwegs bin, gut, oh, heute geht es mir nicht so gut, heute wären es plus 15 Kilometer, oh, heute geht es mir super, heute mache ich mal 30, 40, ist egal. Ich kann machen, wie es mir gerade geht, ich kann anpassen, was ich mache, du hast alle Freiheiten. Ja.
Wann waren die ersten Blasen da?
Ich habe mit den Füßen tatsächlich so gut wie keine Probleme gehabt. Ich habe auf die ersten Tage mal Blasen gehabt.
Es geht schnell, gell? Kommen am Anfang.
Es ging. Also das war auch mit der Hornhaut eine gute Geschichte. Die sind halt gekommen. Da habe ich mir gedacht, ich mache jetzt nichts über Nacht, dass das an der Luft bleibt. Am nächsten Morgen waren die weg. Die sind dann jeden Tag gekommen, jede Nacht wieder gegangen. Das war eine Woche oder so und ich habe sonst nichts gehabt.
Also du hast jetzt nicht besonders eingerieben mit Talg oder
also
mit
Hirschtalg. Hirschtalg ist eine tolle Sache. Würde ich
hast
empfehlen.
Schon gehabt, ja.
Hirschtalg. Aber habe ich auch bloß am Anfang benutzt. Also ich habe für meinen Teil so gut wie keine Probleme gehabt. Die ganzen Horrorgeschichten, wo ich voraus schon gehört habe, war bei mir gar kein Problem.
Hast halt auch vielleicht kurz gestellt. Ja, kann ist so. Sagen, wenn man, ja. Hast du abgenommen, Eiko?
Ja, ziemlich. Also ich bin ziemlich schlaksig geworden. Aber es ist ganz klar, wenn man am Tag 6.000 bis 8.000 Kalorien durchlässt.
Und du hast ja maximal 2.500 gegessen vermutlich.
Nee, so. Also ich habe schon deutlich mehr gegessen. Ja? Also ich habe immer sehr gut gegessen. Allerdings muss ich sagen, ich bin ein Wassertrinker. Ich trinke eigentlich bloß Leitungswasser. Ich habe unterwegs, bin ich einmal in Unterzucker reingerasselt und ich habe ab dem angefangen, wirklich aktiv Cola zu trinken.
Ja.
Einfach bloß für den Kalorienhaushalt und wegen Zucker. Ich habe da kein Problem mit. Ich bin von Cola weg. Ich habe da ohne Probleme aufhören können. Ich bin mit meinem Leitungswasser zufrieden. Aber du hast da so ein Kaloriendefizit. Der Magen packt gar nicht so viel rein. wie du eigentlich bräuchst. Du kannst gar nicht so viel essen, wie du brauchst. Da habe ich das dann ein bisschen mit Cola ausgleichen müssen.
Glaube ich. Ja. Und das Essen überhaupt? Morgens, bevor du losgehst, brauchst du schon mal ein bisschen einen Kraftschub. Was hast du denn gegessen?
Das kommt immer ganz drauf an. Ich bin jetzt nicht der große Frühstücksmensch. Wenn es jetzt mal da vor Ort was gegeben hat, habe ich natürlich was gegessen. Aber ich habe immer für 3-4 Tage Essen im Rucksack gehabt. Das war dann, also ich bin ein Brotzeitmensch, ich habe kein Problem damit. Das war jetzt keine warme Kost, aber ich habe immer Brot im Rucksack gehabt. Das wird bloß hart, das wird nicht schlecht. Mhm. Ich habe meistens eine Hartwurst.
Genau, Hartwurst.
Wenn es jetzt nicht so der heißeste Sommer, die Sommerzeit war, hast du einen Hartkäse gut mitnehmen können. Wo Frankreich sowieso ganz toll ist, die haben den besten Käse. Gerade auch für die ganzen kleinen Landwirte, die ihre eigenen Würste, ihren eigenen Käse vermarkten, das war schon auch gut. Ja, die Sachen, was sie halt halten, ab und zu mal Fleischkonserven. Apfel lässt sich sehr gut mitnehmen. Mhm. Den kannst du auch ein paar Tage mit dir umeinander tragen. Ja gut,
Bananen. Das geht's ja, genau. Bananen.
Bananen eher, wenn du das kriegst.
Wieder. Ja, dann und gleich essen.
Ja, also das war halt dann immer, was hält sich ein paar Tage, was geht nicht so schnell kaputt. Relativ einfache Kost. Und ich habe die bayerische Küche schon gescheit vermisst. Mhm. Aber was ich am meisten vermisst habe, war deutsches Brot. Frankreich hast du halt Baguette und Weißbrot, in Spanien ist das Gleiche und es ist eine Zeit lang ganz nett, aber ich bin ein großer Brotesser und das ist mir schon gescheit abgegangen.
Er mag es lieber ein Roggenheim halt. Roggenbrot oder Sauerteigbrot.
Genau.
Vollkornbrot, je nachdem.
Habt ihr auch kein Weißbrot. Also kommt immer ganz drauf.
Hat ja auch ernährungstechnisch. Das ist zwar, ein frisches Baguette ist was Tolles, aber mit dem Käse dazu, das ist toll, aber es ernährungstechnisch ist. Es ist ein bisschen für die Katze, also es gibt deinem Körper nichts.
Genau.
Das ist das Problem. Und du hast ja eigentlich den Körper so gefordert, dass du sehr viel machen musstest. Wenn du wo an warmes Essen kommen bist, weil da wirklich ein Gasthaus war, am Mittags oder am Ende deines Tages, dann hast du aber schon was Warmes auch einmal gekauft, oder?
Ja, und ich muss sagen, ich bin in meinem Leben noch nie so oft eingeladen worden.
Ja.
Also das auch. Oder wenn ich halt irgendwo aufgeschlagen bin und ich habe da schlafen können, habe ich auch meistens was zum Essen gekriegt. Oder ich bin immer, wenn es möglich war, in ein Kloster eingegangen zum Übernachten und ja, die Nonnen meinen es auch schon gut mit einem. Da kriegst du teilweise Essen für 3-4 Leute auftischt, also da geht es dir nicht schlecht.
Okay. Und gab es ein kulinarisches Highlight auf dieser ganzen Tour, wo du sagst, an das werde ich mich mein Lebtag erinnern. Das war entweder, weil die Situation zum Essen so schön war oder weil das, was du da bekommen hast, so schön war.
Ich muss sagen, ich bin ein Mensch, ich esse so gut wie alles und ich probiere auch, wenn ich schon da bin. Und das ist eine ganz lustige Geschichte. Ich habe mir dann mal gedacht, okay, in Burgund, gut, probierst du mal Frösche, passt. Dann bin ich bei, das war ganz okay, muss jetzt nicht nochmal haben.
Ja, aber es schmeckt ein bisschen wie Hühnerfleisch, sagt man ja immer, aber ja.
Und ich bin dann kurz darauf in derselben Woche nur bei einer Familie gelandet und dann haben wir halt auch so geredet, hat gesagt, hat ja, hat die Woche das erste Mal Frösche probiert, aber Schnecken traue ich mich nicht hin. Bei der Familie war dann letztendlich ein ganzes Wochenende, weil ich bin dann für den nächsten Tag nochmal zum Essen eingeladen worden und so weiter und so fort.
Und die haben Schnecken
gemacht. Da hat er gesagt, meine Frau macht das Schnecken. Da kommst du halt nicht aus. Das war überraschenderweise sehr gut und ich habe es dann auch öfters gegessen. Also man muss halt einfach probieren.
Ja, probieren muss man alles, finde ich auch. Lass uns mal über Social Media reden, über Handy, über Fotos, über Kontakte. Wie sehr oder wie nicht sehr hat das Handy stattgefunden auf deiner Pilgerwanderung?
Ich sag mal so gut wie nicht. Ich selber bin ein Mensch, ich habe kein Social Media. Das Einzige, was ich habe, ist WhatsApp.
Ja.
Und das reicht mir. Und ich muss auch sagen.
Also hast du nicht dauernd Bilder gepostet oder.
Nee, definitiv nicht.
Du wolltest auch nicht dauernd angerufen werden, genau. Vermutlich. Ist aber trotzdem sicher passiert, oder?
Definitiv. ich bin auch nicht der große Fotografie-Mensch. Ich mache normalerweise fast keine Fotos. Ich habe jetzt mehr Fotos gemacht. Ich habe es schon ein bisschen dokumentiert. Das war schon okay, aber ich habe es nicht groß rumgeschickt und nichts. Ich muss auch sagen, das ist auch nicht der Fokus. Mhm. Die Wege sind auch gut ausgeschildert. Also habe ich es für Navigation auch so gut wie nicht benutzen müssen. Und ich habe einen Kompromiss mit meiner Familie geschlossen.
Ja.
Ich habe einen Tracker aufs Handy gekriegt, die haben immer schauen können, wo ich bin. Aber dafür bin ich eigentlich weitestgehend in der Ruhe gelassen worden.
Also du hast dich gemeldet, wenn du wolltest?
Ja, genau.
Also du bist jetzt nicht jeden Tag gefragt worden, wie geht's dir, nee. Wo bist du heute? Das wolltest du ja auch sicher nicht.
Das wollte ich auch nicht. Und das war so der Kompromiss. Ich hab alle von der Familie in eine WhatsApp-Gruppe eingeschmissen, habe ich da ab und zu mal was eingeschrieben, aber jetzt nicht so oft.
Ja, ja.
Ich habe mich halt hier und da mal gemeldet.
Ja. So Weg finden, hast du gesagt, zwar gut ausgeschildert, das war eigentlich gar nicht so schwer. Lass uns mal über diese Befindlichkeit noch ein bisschen mehr reden, über dieses wochenlange, eigentlich monatelange Gehen. Was macht es mit einem?
Es entschleunigt, es beruhigt. Die Probleme werden auf einmal ganz klein und eigentlich bloß deine Probleme sind eigentlich so grundlegende Basissachen und das ist schön. Du kümmerst dich bloß, okay, schlafen, essen, eventuell Dusche, Toilette, mehr ist im Großen und Ganzen nicht. Und das ist halt eine gewisse Art von Freiheit. Und man merkt einmal, man braucht zum Leben gar nicht viel. Ja.
War das auch eine Reise zu dir selber?
Kann man so sagen, auch im religiösen Kontext war es eine Glaubensreise, definitiv. Und
weißt du, dass du bei dir Sachen kennengelernt oder entdeckt hast, wo du gesagt hast, ah, guck, habe ich da noch gar nicht gewusst oder habe ich vorher noch nie so wahrgenommen?
Das ist schwierig zu beantworten.
Vielleicht kommt das auch im Nachgang alles noch ein bisschen hoch, weißt du, du bist ja sehr frisch erst.
Ja, das ist sehr frisch. Und ich muss sagen, wenn man so nach einem halben Jahr wieder heimkommt, also ich bin ja ein bisschen mehr als 5 Monate unterwegs gewesen, wenn man wieder so in Anführungszeichen in den Alltag reinkommt oder zurückkommt, es erschlockt einen schon ein bisschen. Es ist auf einmal wieder eine komplett andere Welt.
Da muss man wieder eintauchen lernen. Ja. Das vertiefen wir gleich nochmal. Gab es Höhen und Tiefen? Ganz bestimmt, die muss es geben auf so einer langen Wegstrecke.
Ganz klar, also das gehört dazu. Also das wird nicht ausbleiben. Wie gesagt, Gottvertrauen und Dickschädel, das sind Sachen, die machen es sehr, sehr viel einfacher. Zweimal habe ich die Situation gehabt, ich bin in einen großen Sturm reingekommen, mitten im Wald, mitten in der Pampa. Wenn man halt dann 4-5 Kilometer gezwungen ist, durch den Wald zu marschieren, beim größten Gewitter, wenn man bloß 2 Meter weit sieht, weil der Regen so grau runterdrückt, nicht so lustig. Aber wie gesagt, der Herrgott gibt uns so viel ungefragt. Und das Schöne war, es ist mir zweimal passiert. Einmal auf der Schwäbischen Alb und einmal in Frankreich. Grenzerfahrung, nicht schön. Aber ich habe beide Male jemanden getroffen, wo ich davor schon gewusst habe, okay, ich habe einen Ort zum Bleiben. Und das kann man sich nicht ausdenken. Wenn ich eins festgestellt habe, es gibt auf dieser Welt keine Zufälle. Gibt es definitiv nicht.
Gab es einen Punkt, wo du gesagt hast, und jetzt ist gut, jetzt breche ich ab, jetzt mag ich nicht mehr, jetzt ist vorbei, ich bin bis hier gekommen, das muss jetzt gelangen?
In dem Sinne, das muss jetzt gelangen jetzt. Das ist wieder der Punkt Dickschädel. Aber ich habe es gehabt, es war noch Ostfrankreich, ich bin auch über Tissé gegangen. Das war, ich glaube, 3 Tage vor Tissé, da habe ich so eine kurze Phase gehabt, so 2-3 Tage, da habe ich mir gedacht, oh, Alko, warum machst du den Scheiß überhaupt?
Wie lange warst du da schon unterwegs? 3 Monate?
Nein, ungefähr 1,5 Monat sowas. Ja. Und das war dann so ein Loch, wo du dann denkst, auch psychisch, nee, warum tust du dir das an? Aber du beißt dich durch. Da bin ich eine Woche in Tissé gewesen und war super. Aber so solche Sachen, die gehören mit dazu. Ich glaube, so ein Loch hast du immer mal wieder drin. Das ist menschlich.
Ja. Und das hast dir dann aber auch gegönnt, dass du mal, das ein oder andere Mal, wo 2-3 Tage länger warst, so wie in Tissé?
Genau, ich war bei meinen Großeltern 1,5 Wochen.
Ja.
Über Pfingsten und über den Geburtstag von meinem Großvater. Und in Tissé war ich dann eine Woche. Und in Lourdes war ich auch 3 Nächte, das war auch ganz schön. Und halt 1-2 Mal hat sich halt eine Gelegenheit eröffnet, wo ich halt bei jemandem 2 Tage war. Aber so im Großen und Ganzen geht es immer weiter und immer weiter. So punktuell die größeren Ziele, was war, da bin ich ein bisschen länger geblieben. Meine Großeltern, Tissé, Lourdes und dann eigentlich schon Santiago.
Welche Landschaft hat dich mit am meisten beeindruckt?
Also in Frankreich gibt es Hochebene, also bekannt, ein Mittelgebirges, also ist auf jeden Fall Hochebene.
Ist bei Lepuy in der Nähe da?
Genau, der Obrak, der ist schon besonders.
Ist der nicht auch vulkanisch?
Das kann ich jetzt nicht sagen.
Ja, ich habe da so Bilder auch im Kopf, aber muss nicht stimmen. Ich
weiß, auf, jeden, auch nicht. Auf jeden Fall, der ist recht hoch oben. Das ist eine Landschaft hauptsächlich geprägt durch Schafe damals. Und erst beim Abstieg merkt man eigentlich, wie hoch das man oben war. Und landschaftlich ist das ein bisschen wie Neuseeland, Schottland, so in die Richtung. Also eine Landschaft mit sehr viel Charakter. Und das war, ich habe das perfekte Wetter gehabt zum oben sein und das war herrlich.
Und bestimmt einen guten Käse.
Das auch. Das ist in Frankreich sowieso.
Ja. Und gab es eine Begegnung, wo du sagst, das war von vielen schönen Begegnungen, die ich hatte, war das mit meine wichtigste?
Ich würde sagen, wo ich schon gesagt habe, die Familie mit den Schnecken. Das war, weil das kann man sich nicht ausdenken. Also ich bin unterwegs gewesen, ich habe den Tag davor war auch wieder Regenwetter. Ich habe in der Kirche übernachtet, in einem kleinen Dorf. Bin weiter. 10 Kilometer, 11 Kilometer. Ich habe nichts zum Pause machen gehabt, nicht wirklich. Es war alles noch feucht. Du kannst dich nicht wirklich hinsetzen. Kommt ein Auto von hinten, kleine Landstraße. Ich stelle mir einen Seitenrand, dass das Auto vorbei kann. Halt das Auto an. Hocken drin zwei Frauen. Sagt's, der Bauernhof, da 500 Meter weiter vorne, gehört ihrem Bruder. Ich kann gern Pause machen, trinken, reden. Dann war, haben wir da geredet, hat gesagt, ja, so 15, 20 Kilometer weiter, da wohnt es, ich kann zu ihr kommen. Das war auch der Tag mit dem einen großen Unwetter. Und das war toll. Die hat groß gekocht für mich. Die hat, ich habe alles waschen können, ich habe schlafen können. Dann war das eben am nächsten Tag mit den Schnecken. Die haben ein Messer rausgesucht, wo habe mich hingebracht, habe mich abgeholt, habe wieder gegessen. Beim Essen haben sie gesagt, bleibst halt nur eine Nacht. Wir fahren die ein wenig umeinander und zeigen dir ein bisschen die Gegend.
Ja.
Und das war dann am Montag bei der Verabschiedung. Da hat mir die Frau gesagt, also die andere Frau im Auto war eine Freundin von der Familie, die ist dann am Sonntagnachmittag wieder heimgefahren. Und sie hat mir dann gesagt, ja, sie sind da im Auto gehockt. Und dann hat sie, also die Freundin der Familie quasi, sie gefragt, ja, warum hältst du an? Und sie hat gesagt, sie weiß es nicht.
Aha. Ja. Aber sie hat angehalten.
Sie hat angehalten.
Erlebnisse, von denen du dein Leben lang zehren kannst.
Das auf jeden Fall.
Wie war die Ankunft, wenn man dann das Ziel erreicht hat?
Und also meine
ich glaube, wir haben alle Bilder im Kopf, weil das haben wir vielleicht von Reiseberichten, Fernsehdokumentationen dann schon mal gesehen. Diese Kathedrale und die ganzen Pilger da. Ja, ein bisschen viel, oder?
Meine Familie war da und mein bester Freund war auch da. Der ist dann mit mir noch bis an den Atlantik gegangen. War schön, aber es ist ein bisschen emotional. Es ist allerdings auch irgendwie komisch, gerade wenn man jetzt seit 7, 8 Jahren auf sowas wartet und dann 5 Monate hingeht und auf einmal bist du da. Das ist komisch.
Da ist es, das kleine Loch.
Ja,
ein bisschen schon, gell?
Auf einmal bist du müde, kaputt und Ding. Und ich bin dann auch auf dem Weg zum Atlantik noch krank geworden. Ich war die ganze Zeit nie krank.
Körper hat gesagt, jetzt kann ich loslassen, jetzt muss er Pause machen, hat der Körper gesagt, jetzt ist gut.
Kann man so sagen, also das war bemerkenswert.
So, das große Abenteuer zu Ende, du kommst wieder heim und du bist sehr, sehr nett empfangen worden daheim.
Das stimmt, also ich bin mit dem Bus nach Hause gefahren und nicht mit dem Flugzeug, weil ich gesagt habe, Das wird schnell gewesen. Ja. Man braucht doch ein bisschen Zeit zum Akklimatisieren.
Ja.
War trotzdem nur schwer genug, wenn es dann erst einmal daheim bist, Kleinigkeiten, was du eigentlich so nebenher machst, da fühlst du dich ein bisschen überfordert am Anfang. Ja, schwierig. Und ich war keine 2 Tage daheim. Dann, dann habe ich Überraschung gekriegt. Und zwar eigentlich habe ich gemeint, ich habe nicht ganz genau gewusst gehabt, was Sache ist. Hat meine Mutter irgendwann gesagt, richtig, wir fahren zum Essen. Sind wir auch ins Vereinsheim gefahren, da haben wir meine Trachtle und mein Vermüll war oben und da habe ich einen schönen Empfang gekriegt mit Schweinsbraten.
Hast noch gewusst, wie er schmeckt?
Ja, und ich habe ihn sehr vermisst. Ich glaube, ich habe die erste Woche fast jeden Tag Knödel gehabt.
Ach komm!
Ja. Nein, und war schön, haben wir Volksmusik gehabt, haben wir noch ein Plättle hingelegt. Eine ganz gute Bekannte aus Lindau ist sogar aufgekommen. Und ich habe vor allem nichts gewusst. Das war eine riesen Überraschung.
Ja, schön. Ja, warst wieder daheim. Deine Mama wird auch froh gewesen sein. Der Bub wieder zurück, wohlbehalten.
Mama war sehr froh, aber die Oma war noch mehr erleichtert.
Du hast jetzt ein bisschen Zeit gehabt, dich zum Akklimatisieren.
Ja.
Morgen fängst du tatsächlich, ist dein erster Arbeitstag. Freuen wir uns, dass du vorher noch den Weg zu uns gefunden hast. Das war auch nötig, denke ich mir, gell? Dass man erst einmal das verarbeitet, was man da alles erlebt hat in den Monaten.
Genau, der ursprüngliche Plan wäre eigentlich gewesen, wenn ich noch genügend Zeit habe, gehe ich runter auf Fatima. Das hat halt dann wieder die Waldbrände nicht sollen sein. Aber ich bin jetzt ehrlich gesagt auch relativ froh drum, weil die Zeit, die habe ich schon gebraucht.
Mhm.
Ja, morgen ist dann nochmal eine große Hürde zum Nehmen.
Hm.
Aber das kriegen wir hier.
Für dich gibt es doch keine Hürden mehr. Komm, Eiko, komm. Was nimmst du mit? Was war für dich das Wesentliche, wenn jemand, du wirst ja sicher oft darauf angesprochen, Leute hören das, dass du das gemacht hast, sagen, Mensch, wie war das und was erzähl. Was nimmst du für dich mit, wo du sagst, das ist das, was ich rausziehe aus diesem monatelangen Wandern in der Nähe zu Gott?
Langsamer machen, definitiv. Sie nicht wegen jedem kleinen Mist aufregen, nicht einstressen, einfach mehr Freiräume schaffen. Für Gott, für alles, was da kommt. Einfach ruhig an Sachen rangehen, auf sich zukommen lassen. Ja, man hat so viel, man lebt sich leichter. Und einfach mal, ich habe ja Social Media technisch sowieso nicht so viel am Hut, aber einfach Abstand.
Mhm.
Wirklich Abstand und auch auf sich selber hören, okay, das tut mir jetzt nicht gut, ein bisschen einfach auf die Bremse drücken.
Welchen Rat würdest du jemandem geben, der sagt, das möchte ich eigentlich auch mal machen? Ich weiß nicht, ob ich die ganzen 3000 Kilometer gehe. Ich gehe vielleicht bloß 500 oder 1000, ja. Bloß in Anführungszeichen natürlich. Aber was würdest du aus deiner Erfahrung raus jetzt raten? Wo du sagst, da bitte Obacht geben oder das und das in der Vorplanung berücksichtigen. Du hast vorhin schon gesagt, Ausrüstung ganz wichtig, nicht irgendwo im Internet zusammenstellen. Geht's in einen Fachhandel, die Outdoor-Leute beraten, weil die können euch genau das zusammenstellen, was ihr wirklich braucht. Ja. Das wäre mal ein wichtiger Tipp. Ein
ganz, ganz wichtiger Punkt. Punkt Nummer zwei, wie bereits angesprochen, alleine machen.
Mhm.
Punkt Nummer drei, was würde ich jetzt auch nicht machen, da wo so viel Verkehr ist, so viele Leute sind, dass man halt auch wirklich die Zeit für sich hat. Weil jetzt dann Spanien mit so vielen Leuten, du hast Input, die Zeit zum Reflektieren kommt zu kurz, bringt dir nicht so wirklich viel. Wenn du Kontakte schließen willst und so weiter, andere Kulturen kennenlernen, mach das, aber wenn du wirklich für dich selber und für Gott was machen willst, doch eher was Abgeschiedenes. Und auch einfach sich darauf einlassen, vielleicht einmal über den eigenen Schatten springen, nicht ganz so viel planen. Und ja.
Das kommt dann schon. Dieses Gottvertrauen, das du eben immer hattest.
Genau,
das hat mich getragen.
Sich dann.
Ja. Gibt es neue Pläne? Jetzt kommst du erstmal an. Du musst erstmal wieder zurückfinden in den normalen Alltag. Aber gibt es neue Pläne, wo du sagst, doch, das hat mir jetzt so gefallen. Irgendwann will ich wieder mal länger wandern gehen oder länger pilgern gehen.
Das muss man jetzt einfach mal erstmal nur wirken lassen und
schauen.
Vielleicht in ein paar Jahren mal auf Rom runter, ist ja nicht ganz so lang.
Mhm.
Und ja,
alle Wege führen nach Rom. Brauchst auch kein Navi.
Nee, also da gibt es ja den.
Du nicht.
Da gibt es ja auch den Franziskusweg, und der wäre sogar ausgeschildert. Ist auch nicht so frequentiert. Also wenn man in die Richtung was machen wollen würde, ich selbst bin noch nicht gegangen, aber die, was ich gehört habe, würde sich der auch anbieten. Ja.
Eiko, vielen Dank, dass du so offen und ehrlich auch von deinen Erlebnissen erzählt hast. Ich fand es zwar ungeheuer spannend. Jetzt wünsche ich dir einfach gutes Ankommen sozusagen im normalen Alltag wieder, dass deine Arbeitskollegen dich bestimmt wieder freundlich aufnehmen, dass du es wieder gut machen kannst und dass du das, was du da für dich erlebt und erfahren hast, dass du das wirklich auch in deinem Leben ein bisschen umsetzen kannst. Das würde ich dir wünschen. Danke
Dankeschön.
Für den Besuch.
Danke.